Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllet meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhmsucht tuend, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auf das, was des anderen ist. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Wir haben am Ende des ersten Kapitels diese sehr aussagekräftige Belehrung bekommen. Paulus schloss das erste Kapitel ab mit dem Wort: Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht alleine an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Der Apostel Paulus war überzeugt, dass das Leiden nicht eine unangenehme Sache ist, der man aus dem Wege gehen soll, sondern der Paulus bringt es tatsächlich fertig zu sagen, dass es ein Geschenk Gottes sei. Lieben, ich glaube, wir sind schon weit von dieser Denkweise entfernt. Denn wenn wir einmal ehrlich sind, da sind wir viel lieber besser dran und haben es viel lieber, dass wir gesegnet werden, dass es uns gut geht, als dass wir leiden müssen. Aber das Wort sagt ja auch, die wir mit leiden, werden wir auch mit herrschen. Und regieren. Es gehört einfach zum Kampf des Glaubens. Am Anfang einmal eine kurze Erwähnung, in was besteht denn nun eigentlich der Kampf des Glaubens? Nun, er besteht wohl in der Hauptsache darin, dass wir zur Erkenntnis kommen, dass wir als Kinder Gottes zwei Naturen haben. Als wir noch nicht wiedergeboren waren, da hatten wir nur eine Natur, und diese eine Natur, das war die Natur des Fleisches. Das war die adamitische Natur. Und von der adamitischen Natur ist uns deutlich und klar gesagt, dass sie letzten Endes in der Sünde lebt, sie kann gar nicht anders. Aber die Sünde gebiert den Tod und nach dem Tode das Gericht. Nun ist das Wunder geschehen, dass der Herr in seiner Gnade uns, soweit wir Kinder Gottes geworden sind, hat wiedergeboren werden lassen. Und jetzt haben wir die göttliche Natur bekommen. Wir haben also eine zweite Natur bekommen. Und das ist die Natur unseres Herrn Jesus Christus. Nun kann Paulus sagen, ich sage euch den Reichtum der Herrlichkeit, des Geheimnisses, Christus in uns. Eigentlich müsste jetzt der ewige Gott und Vater, wenn er uns hier schon sündlos, perfekt und vollkommen haben will, in der Wiedergeburt zu sich nehmen. Dann wäre das Problem gelöst, dann hätten wir nun eine neue Natur, dann würde sich das sofort ereignen, was die Schrift sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Dann würde sich das offenbaren, dass wir aus dem göttlichen Samen geboren sind, und dann hätten wir sofort nach der Wiedergeburt das Ziel erreicht. Dann gäbe es keinen Glaubenskampf, sondern dann gäbe es nach der Wiedergeburt sofort die Vollendung. Aber Gott hat das anders gewollt. Gott will nämlich jetzt haben, dass diese wiedergeborenen Menschen in ihrer neuen Natur Zeugnis geben von der Schöpfungskraft Gottes, von der Kraft der Auferstehung Jesu Christi. Die Welt soll also an den Kindern Gottes erkennen, was die Kraft Jesu bewirkt. Und zwar in Menschen, von denen die Schrift einmal sagen musste, ihr wart alle tot in Sünden und in Übertretungen, ihr wart alle ohne Hoffnung dahingegeben, ungehorsam, gottlos wie auch die übrigen. Jetzt aber, sagt Paulus an die Epheser, jetzt aber, Gott aber, wegen seiner großen Barmherzigkeit und vielen Liebe, hat er uns mit dem Christus lebendig gemacht und hat uns jetzt schon versetzen lassen in die Himmelswelt. Wir sind also in Bezug auf die Stellung zu Gott tatsächlich schon versetzt in die Himmelswelt. Wir sind keine Erdenbürger mehr, wir sind nicht mehr von der Welt, sondern wir sind Himmelsbürger. Wir sind Kinder Gottes geworden. Und jetzt fängt natürlich dadurch, das ist sehr einleuchtend, der Kampf des Glaubens an. Wer herrscht nun im Leben des Menschen, der wiedergeboren ist? Die Bibel sagt, der Geist Gottes. Aber weil der alte Mensch auch noch da ist, entsteht dadurch zwangsläufig eine Kampfsituation. Und viele Belehrungen der Bibel ermahnen uns nun darauf zu achten, dass eben nicht mehr der alte Mensch, das Ich, regiert, sondern der neue Mensch in Jesus Christus. Das heißt nicht mehr das alte Ich, das Fleisch, sondern Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist. Und so verstehen wir das nun auch die nachfolgenden Abschnitte, wenn Paulus sagt, dass es uns geschenkt ist, auch zu leiden in diesem Kampf. Das Fleisch, unser altes Ich, wird zu einer solchen Aussage niemals mit Begeisterung Ja sagen. Das kann es gar nicht. Denn das Fleisch steht immer wider den Geist. Und wir sollten nie erwarten, dass der alte Mensch zu all dem, was die Bibel uns nun belehrt und was die Bibel uns zeigt, freudig Ja sagt. Das kann es nicht, weil das Fleisch Fleisch ist. Deshalb müssen wir darauf achten, was sagt die Bibel uns, dass wir eben nicht auf das Fleisch achten, sondern auf den Geist. Wenn wir auf den Geist achten, wenn wir dem Geist regieren lassen, werden wir nicht die Lüste des Fleisches vollbringen. Aber auch nur dann werden wir das tun. Und deshalb sagt der Herr Jesus uns als ganz dringende Belehrung, bevor er von dieser Welt weggegangen ist, zu seinen Jüngern in Johannes 15, außer mir, ohne mich, könnt ihr nichts tun, was Frucht wirkt für die Ewigkeit. Deshalb bleibet in mir, bleibet in meinem Worte, bleibet in der Liebe, wie ich in der Liebe des Vaters geblieben bin, dann werdet ihr auch in eurem irdischen Leben schon Frucht bringen für die Ewigkeit. Und diese Gedanken will auch der Apostel Paulus den Philippern jetzt näher bringen. Und das macht er sehr, ich möchte einmal sagen, pädagogisch, seelsorgerlich in einer ausgezeichneten Weise. Und im Grunde genommen haben wir keinen neuen Gedanken, sondern er schließt an dem Gedanken das Geschenk des Leidens und des Kampfes an, wie ihr ihn an mir gesehen habt, Paulus sagt, ihr braucht ja nur mich anzuschauen. Ich bin in Ketten gebunden. Ich bin ein Gefangener Roms und trotzdem bin ich in Jesus Christus frei. Und jetzt von mir hört. Und was sagt er ihnen jetzt? Er sagt, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn es nun, das ist gewissermaßen der Übergang, wenn es nun eine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend herzliches Erbarmen, Mitleiden, so erfüllt meine Freude, das ist sein Anliegen. Lieben, wir stellen hier sehr leicht fest, dass Paulus hier vier rhetorische Fragen an die Geschwister stellt. Und ich meine, er macht das außerordentlich geschickt. Er möchte jetzt den Philippern zeigen, was sie nun wirklich geworden sind, was sie wirklich nun haben. Und er will sie dahin führen, wo er sie schon im 9. Vers des 1. Kapitels hinführen wollte. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und in aller Einsicht. Sie sollten also ja prüfen, was das Vorzüglichere sei. Und das stellt er Ihnen jetzt im 2. Kapitel genauer vor, was dieses Vorzüglichere sei. Wir haben damals gesagt, im Grunde genommen ist natürlich das Vorzüglichere der Herr Jesus selber. Aber Sie mussten ja nun ganz praktisch lernen, wie kann das Vorzüglichere, Christus in uns, die Gemeinschaft mit ihm, zur Auswirkung kommen, und zwar jetzt ganz konkret in der Gemeinschaft der Geschwister in Philippi. Das war sein erstes Anliegen. Er wollte haben, dass diese Gemeinschaft in Philippi mehr und mehr noch wächst, gestärkt werde. Und da sagt er diese vier rhetorischen Fragen. Zuerst einmal, irgendeine Ermunterung in Christus. Er sagt, meine lieben Geschwister, meine lieben Brüder und Schwestern in Philippi, einmal eine ganz einfache Frage an euch. Habt ihr in eurer Gemeinschaft der Heiligen hier in Philippi Ermunterung in Christus? Gibt es bei euch das? Was meint ihr wohl, was die Philipper nun in ihrem Herzen geantwortet haben? Und was wir heute Abend eigentlich antworten durften? Ich meine, da sagt doch niemand, nein, das gibt es bei uns nicht. Wir sind ein zerstrittener Haufen, da gibt es keine Gemeinschaft und keine Ermunterung in Christus. Wir haben nur Ärger untereinander. Würden wir doch nicht sagen, das wäre doch hoffentlich auch nicht die Situation. Wäre ja schlimm, wenn das in der Gemeinde Jesu so wäre. Also konnten doch die Geschwister mit gutem Gewissen sagen, Paulus, jawohl, das ist so, wir haben Ermunterung in Christus Jesus. Und ihr Lieben, das brauchen wir auch. Wir brauchen im Kampfe des Glaubens Ermunterung. Und ich bin überzeugt, dass unsere Geschwister tatsächlich auch in der Verkündigung des Wortes Gottes immer sehr viel Ermunterung brauchen. Natürlich brauchen wir auch Ermahnung. Natürlich brauchen wir auch ein sehr ernstes Wort der Warnung, wie wir es meinetwegen im Hebräerbrief immer wieder finden. Aber Lieben, wenn wir immer nur ermahnen und sogar vielleicht drohen, dann erreichen wir das nicht, was Paulus hier erreichen will. Er sagt nämlich zum Schluss, und das ist ganz typisch in seinen Ausführungen, erfüllt doch meine Freude. Er will die so weit bringen, dass sie auf den Paulus hören, seine Freude erfüllen wollen und nun tatsächlich in der Gemeinde sich so verhalten, dass es eine Ermunterung in Christus gibt. Dass das offenbar wird, dass das Klima untereinander sich so verbessert, weil sie doch alle diese Ermunterung in Christus haben. Ihr Lieben, wir sind als Gemeinde des Herrn doch Kinder desselben Vaters. Wir sind doch eine Familie. Und wir sind verbunden durch den Heiligen Geist, verbunden durch Jesus Christus, verbunden durch den heiligen und ewigen Gott und Vater. Und die Verbindung geht, das wird jeder von uns vielleicht schon erfahren haben oder sicher schon erfahren haben, über die Fleisches- und Blutverbindung hinaus. Das merken wir in dem Moment, wo wir wiedergeboren werden. Da bekommen wir neue Geschwister, während es leider so ist, wenn unsere leiblichen Geschwister nicht den Schritt mitgetan haben, wir merken, hier ist eine neue, eine innigere Verbindung, die Verbindung des Geistes und nicht mehr des natürlichen Fleisches und Blutes. Ermunterung in Christus, sagt Paulus, das muss doch in eurer Versammlung, das muss doch in Philippi die Grundlage sein. Die ersten Versammlungen wurden dadurch bekannt, dass die Ausstehenden sagten, seht einmal, wie die sich untereinander lieben. Lieben, wo ist denn das heute noch das Zeugnis einer biblischen Versammlung, dass die Nachbarn sagen, also sie können ja sein, wie sie wollen, wir verstehen vieles nicht und sie sind uns auch viel zu fromm und sie haben das und das, sie machen das nicht mit und das machen sie nicht mit. Aber das eine muss man ihnen doch sagen, die lieben sich untereinander, da kann man nur so staunen. Lieben, was wäre das für eine Kraft des Zeugnisses des Evangeliums, wenn die Welt an uns das heute schon so erkennen könnte, dass wir wirklich verbunden sind durch das Band seiner Liebe. Aber Lieben, das sind wir doch. Das ist doch Realität. Das ist doch das, was Gott geschenkt hat in Jesus Christus. Und deshalb sollten wir im Kampf des Glaubens nun das verwirklichen, dass unsere Stellung, in die wir hineingekommen sind durch den Glauben, durch die Wiedergeburt, eben auch zur Darstellung kommt in der Gemeinde. Und da sagt der Apostel Paulus, dafür bemühe ich mich und habe Tag und Nacht für euch gebetet unter Tränen. 3 Jahre lang habe ich euch getragen, dass das offenbar werde. Der Herr wusste, was die Aufgabe des Paulus war. Der Herr hat ihn gesetzt als einen Seelsorger in die Gemeinde. Auch für das Evangelium, aber auch für die Weiterführung der Seinen. Der Herr hatte versprochen, er würde uns nicht weisen lassen. Er würde uns seinen Geist geben und dieser Geist würde uns in alle Wahrheit leiten und diese wunderbaren Wahrheiten vom Geheimnis des Christus und von seiner Innewohnung in uns, den Seinen. Er musste ja zum Beispiel zu den Korinthern sagen, wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott und ihr seid nicht euer selbst. Ihr seid teuer erkauft, darum preiset nun Gott an eurem Leibe und in eurem Geiste, welche sind Gottes. Wenn irgendein Trost der Liebe, meine lieben Geschwister in Philippi, sagt er, habt ihr das auch schon einmal erlebt, diesen Trost der Liebe? Da war echte Not in der Gemeinde, ging vielleicht einer der Geschwister früh heim, der andere hatte vielleicht einen Unfall, der dritte ist durch nicht eigenes Verschulden in tiefe Armut gekommen. Habt ihr da einmal den Trost der Liebe erfahren? Habt ihr schon einmal erfahren, wenn einer von den Geschwistern am Sonntagvormittag mit einem sehr betrübten Gesicht hereingekommen ist, wurde der daraufhin angesprochen, Bruder, was ist mit dir? Schwester, was ist mit dir? Hast du Leid in deinem Leben? Ist etwas nicht in Ordnung in deinem Glaubensleben? Oder ist uns das völlig egal, was die anderen tun? Paulus sagt, das glaube ich nicht, dass ihr da einfach sagt, das ist doch ganz egal. da habt ihr doch sicher den Trost der Liebe erfahren. Ja, müssen die Philipper wieder sagen. Also so ist bei uns in der Versammlung nicht, dass da einer wieder hinausgeht, ohne dass er angesprochen wird. Wir kümmern uns schon umeinander, Paulus. Wir sind eine Liebesgemeinschaft. Wir sind eine Lebensgemeinschaft. Wir sind eine Gemeinschaft der Kinder Gottes und deshalb können wir das bestätigen. Trost der Liebe. Die dritte rhetorische Frage. Wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, ist eure Liebe geprägt vom Heiligen Geiste? Handelt ihr nach Sympathie oder Antipathie? Das kann man nämlich auch, was Höflichkeit anbelangt, noch mit einer gewissen menschlichen Freundlichkeit tun. Liebe, es gibt Menschen, die haben es eigentlich sehr leicht, die haben so eine richtige, frohe, freundliche Art. Bei manchen Bedienungen merkt man das, in manchen Geschäftsleuten merkt man das. Die eine, der fällt es einfach überhaupt nicht schwer, freundlich zu sein. Das ist wohltuend. Freundlichkeit ist das Öl im Getriebe der Gesellschaft. Aber Freundlichkeit ist noch nicht alles, ihr Lieben. Freundlichkeit können wir aus dem alten Menschen auch noch zuvorbringen. Sympathie und Antipathie ist noch eine Beurteilung des alten Menschen, des Fleisches. In Jesus Christus gibt es keine Frage mehr, ob der mir sympathisch oder unsympathisch ist. Die Badener behaupten ja, es gibt nur zwei Gruppen von Menschen, die badischen und die unsympathischen. Aber so wollen wir es ja nicht halten. Wir wollen ja das nicht in der Gemeinde so haben. Nein, wir wollen haben, dass wir nicht nur von dieser Art geprägt werden, sondern von der Gemeinschaft des Geistes. Und das ist der Geist Gottes. Und dieser Geist Gottes ist uns gegeben, er ist ausgegossen in unsere Herzen. Und damit haben wir auch die Liebe des Christus und die Liebe unseres ewigen Gottes und Vaters in unser Herz bekommen. Das ist die Agape-Liebe, die göttliche Liebe. Und die göttliche Liebe fragt allerdings nicht mehr nach Sympathie und Antipathie, sondern die fragt danach, dass sie ohne Verdienst, ohne Voraussetzung liebt. Und weil Gott so liebt, sagt er, sollen wir Nachahmer Gottes in der Liebe sein. Wir haben schon einmal angedeutet, außerordentliche hohe Anforderungen, die wir nicht von uns aus erfüllen können, wie wir überhaupt das, was Paulus hier schreibt, nicht von uns aus erfüllen können. Aber er appelliert ja auch nicht an das Fleisch. Da weiß er, das ist nichts nützlich. Ich weiß, in meinem Fleisch ist nichts Gutes, sagt er. Nein, er setzt alles auf den Geist. Gemeinschaft des Geistes. Der letzte Punkt. Wenn irgend herzliches Mitleiden und Erbarmen, innerliche Gefühle. Lieben, ich halte nicht so sehr viel, wenn sich einer bekehrt bei der Temperatur eines Tiefkühlschrankes bei minus 21 Grad. Es muss auch nicht unbedingt so sein, dass ein anderer, wenn er sich bekehrt, aber auch die gleichen Gefühle hat, wie ich sie meinetwegen habe. Deshalb ist es immer ein bisschen gefährlich, wenn man dann so einmal Zeugnisse hört. In manchen Kreisen ist das nun so ganz besonders, dass man da also dann überschwänglich schildert, was passiert ist in der Wiedergeburt. Mit viel Halleluja, mit viel Freude mit allem. Ich sage gar nichts dagegen. Nun darf man nicht den einen Fehler machen und sagen, das muss nun bei all denen genauso sein. Es gibt nämlich Menschen, die sind einfach etwas nüchterner. Die können ihre Freude auch nicht so sehr zeigen. Das ist ja auch schon im natürlichen Wesen so. Es gibt Menschen, die sagen Dankeschön, die freuen sich, ist die Sache aber für sie erledigt. Und die anderen können dir nach einer halben Stunde noch einmal immer noch wieder sagen, dass man denkt, ja, es ist doch jetzt schon gut, du hast dich schon bedankt. Wenn es echt ist, ist es ja schön. Aber diese innerlichen Gefühle, die dürfen in der Gemeinde, die sollen in der Gemeinde auch zum Ausdruck kommen, ihr Lieben. Das ist das Schöne. dass wir uns da innerlich nicht abschließen müssen, wie wir das manchmal in der Welt einfach tun. Ich kann nicht jedem, der mir begegnet in der Welt, mein innerstes Herz offenbaren. Versteht ihr erstens nicht? Kann man auch nicht. Aber in der Gemeinde, sagt Paulus, dürfen diese innerlichen Gefühle wirklich offenbar werden. Und das tut er doch auch. So ist es für mich recht, sagt er, dass ich dies im Blick auf euch denke, weil ihr mich im Herzen habt und sowohl in meinem Bande als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Und nur noch einmal zur Erinnerung, denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. So konnte er sich, der Apostel Paulus, seinen Geschwistern in Philippi öffnen und so konnte er sagen, innerliche Gefühle. Gut, nachdem er diese vier, ich möchte einmal sagen, Fragen nun an sie gestellt hat und sie bei allen Fragen nun sagen mussten, jawohl, er hat recht, das alles ist bei uns vorhanden, kann er jetzt daraus auch die Folgerung ziehen und sagt, seht ihr seid also jetzt sehr wohl in der Lage, das, was ich euch jetzt sage, auch in die Tat umzusetzen. Das ist jetzt also für euch nicht eine Nummer zu groß, sondern das ist das, was ihr jetzt könnt, weil ja der Geist Gottes in euch wirkt, weil ihr ja Jesus Christus in eurem Herzen habt. Deshalb sagt er jetzt diese vier weiteren Punkte, erfüllt meine Freude. Und jetzt kommt er mit dem Anliegen, ihr Lieben, auf das, was jetzt war, war eigentlich nur alles Vorbereitung. Paulus hat nämlich erfahren, dass in Philippi eben nicht alles so war, dass sie sich eben nicht so geliebt haben. Da waren nämlich drei ganz große Nöte aufgebrochen. Und diese drei Nöte, die spricht er hier an. Er sagt, dass wir nichts aus Streitsucht oder eitler Ruhmsucht tun sollen, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Erfüllet meine Freude, dass ihr erstens in derselben Gesinnung seid und dieselbe Liebe habt. Lieben, in derselben Gesinnung bedeutet nicht unbedingt, dass wir alle genau gleich denken sollen und dass wir alle genau die gleiche Erkenntnis haben sollen, sondern es geht hier um die Gesinnung. Das heißt, unseren Sinn. Auf was ist unser Sinn ausgerichtet? Dann kann Paulus nur sagen, so unterschiedlich wir sind, in der Gesinnung sollen wir alle eins sein. Warum denn? Er sagt nämlich nachher als Antwort, ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Hier wird also nicht der Uniformität das Wort geredet. Hier wird der Mensch nicht manipuliert, dass er sagt, du darfst nicht mehr denken, du darfst auch das und das nicht mehr tun, sondern du musst einheitlich alles genau nach der Richtschnur tun. Ihr Lieben, das ist gesetzliches Denken. Es gibt heute sehr, leider auch unter den Gläubigen sehr viele, die haben es viel lieber, man sagt ihnen ganz klar, das darfst du tun, das darfst du tun, das sollst du tun, das musst du tun und das darfst du nicht tun. Und je schärfer man ihnen die Gesetze gibt, je dankbarer sind sie, dann sagen sie, jetzt bin ich geschützt. Wenn mir vorgeschrieben wird, ich muss das und das tun, dann tue ich das. Wenn mir gesagt wird, das und das darfst du nicht tun, dann tue ich das nicht. Aber sie leben nicht in der Freiheit der Kinder Gottes. Und vor allen Dingen die große Gefahr, sie verurteilen nun jeden anderen, der das anders sieht. Lieben, als vor 30 Jahren die Geschwister aus Russland nach Deutschland kamen und ein Bruder einen Dienst getan hat in der Krawatte, Dann wurde ihm klipp und klar gesagt, ein Gläubiger trägt keine Krawatte. Wenn er eine Krawatte trägt, dann ist er nicht wiedergeboren. Ihr Lieben, wir wollen das nicht verurteilen. Wir wollen den Hintergrund erkennen. In Russland haben diese Geschwister keine Gelegenheit gehabt, Krawatten zu tragen. Und wenn einmal einer mit der Krawatte kam, dann war das bestimmt einer von der Stasi oder von NKWD. Einer von den ganz Oberen. Und zu denen wollten sie ja nicht gehören. Also haben sie gesagt, Krawatten tragen ist ein gewisses Privileg von einer ganz oberen Schicht und mehr haben wir nichts zu tun. Jetzt kommen sie nach Deutschland, stellen fest, die Brüder tragen Krawatten. Also können sie auch nicht wiedergeboren sein. Sie haben nicht lange gebraucht zu merken, dass sie sich hier umstellen müssen. Dass sie hier ein Gesetz aufgebaut haben, was nicht in Ordnung ist. Und so mussten sie einiges umstellen. Und sie sind in einem schwierigen Prozess, weil sie nämlich jetzt merken, dass man eben in dieser Gesetzlichkeit auch nicht froh wird und auch nicht frei wird. Mit all diesen Dingen, die damit zusammenhängen, was sagt der Apostel Paulus? Nichts aus Streitsucht oder Ruhmsucht tut, sondern eine einheitliche Gesinnung. Und diese Gesinnung muss sein, auf Jesus Christus zu schauen in allem. Aufschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er sagt nicht nur aufschauen, sondern er sagt betrachten. Ihr Lieben, betrachten ist noch mehr als aufschauen. Aufschauen kann ich mal kurz in einer Minute oder Sekunde. Aber betrachten, ihn betrachten, wie er alles getan hat. Und was war das Bestreben des Herrn? Er wollte in allem, ohne jede Ausnahme, dem Vater gefallen. Vater, deinen Willen zu tun, das ist meine Speise. Er wollte den Vater in allem verherrlichen, er wollte den Vater in allem ehren und das hat er in vollkommener Weise getan. Er hat nie seinen eigenen Willen durchgesetzt, er hat nie gesagt, ich will, mit Ausnahme von einigen Dingen, wo er gesagt hat, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir seien, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen. Warum konnte er denn da sagen, Vater, ich will? Da konnte er das ganz genau sagen, weil der Vater das ja auch wollte. Der Vater hatte uns ja ihm gegeben als Lohn seiner Schmerzen am Kreuz. Und da war das natürlich das Schönste für den Vater, dass der Sohn nun sagen konnte, die du mir gegeben hast, die sollen jetzt meine Herrlichkeit schauen. Es gibt keinen Widerspruch zwischen dem Willen des Vaters, es gibt keinen Widerspruch zwischen dem Willen des Sohnes und es gibt auch keine irgendwelche Widersprüche zwischen der Wirkung des Heiligen Geistes. Wir haben es immer mit dem dreieinigen Heiligen, ewigen Gott zu tun, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Kein Widerspruch, sondern Einmütigkeit. Einmütigkeit des Sinnes. Das ist so entscheidend wichtig. Und das soll in der Gemeinde einfach beachtet werden. Das muss beachtet werden. Nur eines kann man eben nicht, ihr Lieben. Das kann man im Grunde genommen nicht befehlen. Herzenshaltung kann man nicht befehlen. Herzenshaltung kann man nur durch Zeugnis, durch Verkündigung, durch Gebet erreichen. Aber habt ihr einmal schon einen Menschen zwingen können, dass er anders wird? Habt ihr einen Menschen zwingen können, dass er euch mehr liebt? Nein, das geht nicht. Man kann nur durch Vorbild. Man kann nur durch eigene Hingabe das erreichen. Und das hat der Herr getan. Er hat sich selber für uns dahingegeben, dass nun jeder Einzelne erkennt, wie groß diese Liebe ist. Und deshalb kann Johannes dann sagen, lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Es sind also die Feinde in der Gemeinde, die Streitsucht, eitler Ehre, Ruhmsucht, alles, was mit dem Ich zusammenhängt. Das soll in der Gemeinde nicht gefunden werden. Was schreibt denn der Apostel Paulus, was er erwartet bei den Philippern und bei uns? Sondern, dass in der Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Ihr Lieben, das ist so ein Wort. Und an dem scheitert vieles in der Gemeinde. Natürlich sagt nicht ein Bruder, ich bin ehrsüchtig. Er sagt nicht, ich bin ruhmsüchtig. Das wird er nie zugeben. Aber sein Verhalten ist danach. Warum? Weil es eben leider an Demut oft fehlt. Und manche behaupten ja auch, die Brüder sprechen am liebsten über die Demut, weil sie das selber auch nicht haben. Da ist auch was dran. Wir Brüder sind doch da auch gar nicht so frei. Aber da denke ich immer an ein Wort vom Herrn Jesus. Er sagt, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dann werdet ihr Frieden haben, dann werdet ihr Ruhe finden. Je mehr wir es dem Worte Gottes abnehmen und glauben, dass nur in der Demut und nicht in der Ich-Sucht und in der Ruhmsucht wirkliche Freude zu finden ist. Der hat das Geheimnis der Freude des Herrn erfahren. Den kann nicht der Herr seine Freude lassen, die Freude im Herrn, aber dem kann er auch seine Freude schenken, wenn wir in der Demut leben. Nun, Demut kommt ja von dem Wort diene Mut. Es ist einfach der Wille, dem anderen zu dienen. Und zwar zu dienen zuerst einmal in der Gabe, die Gott uns gegeben hat. So will der Herr es ja in der Gemeinde haben. Da kann nicht jeder alles tun. Da kann nicht einer das tun, was er gerade will. Sondern er soll dienen in der Kraft, die Gott darreicht. Er soll dienen mit der Gabe, die ihm Gott gegeben hat. Und, das steht in 1. Petrus 4, Vers 11, er soll dienen, auf dass in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, unserem Herrn. So sagt es das Wort. Und wo das in der Gemeinde geschieht, dass einer den anderen höher achtet als sich selbst, und ihm in Demut dient und eben nicht nur auf das Seinige schaut, sondern ein jeder auf das, was des anderen ist. Am Anfang war das in der Gemeinde so. Lieben, was waren das für herrliche Zeiten? Am Anfang steht auch geschrieben, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Sie verharrten in der Gemeinschaft. Sie verharrten im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Was war das für eine Freude? Was war das für eine Einmütigkeit? Warum kann denn das nicht mehr sein? Hat sich der Heilige Geist geändert? Hat er seine Kraft verloren? Ist der Herr Jesus anders geworden? Nein. Die Bibel sagt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und auch der Heilige Geist hat sich nicht geändert. Aber unsere Herzenshaltung als Kinder Gottes ist nicht mehr dieselbe wie früher. Und deshalb sagt Paulus, ihr müsst wieder umkehren. Kehrt um. Und jetzt kommt er in den folgenden Gedanken hier auf das Beste, was er überhaupt tun kann. Er stellt uns Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland, so vor Augen, dass wir erkennen, nicht auf uns selber schauen, auch nicht auf den Bruder schauen, da werden wir nämlich enttäuscht, sondern auf ihn schauen. Ein jeder von euch, ohne jede Ausnahme, ohne jede Einschränkung, sei gesinnt, wie Jesus Christus unser Herr auch war. Ich habe gerade in der Vorbereitung, weil wir nun hier ja im Schwarzwald vor allen Dingen auch etwas in der Nähe von Möttlingen sind und dort Christoph Blumhardt gedient hat, er ist ja ein gesegneter, bekannter Gottesmann gewesen, habe ich einen Vers gefunden, mit dem ich schließen will. Je niedriger ich werde und je mehr der Herr an mir in Sicht kommt, desto jauchzender wird meine Seele. Wahre Freude nur durch die Demut in der Nähe unseres Herrn. Je weiter wir herunterkommen und je mehr der Heiland heraufkommt, je mehr wir in den Hintergrund treten und der Heiland in den Vordergrund, desto glückseliger sind wir. Ihr Lieben, das ist nichts Neues. Schon Johannes der Täufer hat gesagt, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das ist das Geheimnis des Glückes der Nachfolge. Das ist das Geheimnis der Freude im Herrn. Schenke der Herr, dass wir nun das in unserem Herzen bewegen, uns durch den Geist führen und leiten lassen, auch Buße tun, wo der Geist uns überführt, dass vieles bei uns nicht so ist, dann werden wir erfahren, dass wir die Freude im Herrn ganz neu erfahren dürfen. Wir dürfen einen Neuanfang machen. Die Schrift nennt das Buße tun. Und der Herr sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, auch die Sünden des geistlichen Hochmuts, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jeder Aufbruch in unserem geistlichen Leben beginnt mit der Erkenntnis, dass wir in vielem doch nicht so handeln, wie das Wort Gottes uns sagt. Da wollen wir uns nicht entschuldigen, da wollen wir das nicht beklagen, sondern uns darunter beugen und ganz neu mit dem Herrn anfangen. Und dann wird die Freude wieder zurückkehren, die erste Freude in ihm. Unser geliebter Herr, wir können nur staunen, staunend anbeten, wie du dir Mühe gibst, auch uns immer wieder zurückzuführen in diese ungestörte, nicht beeinträchtigte Gemeinschaft mit dir und dem Vater durch die Wirksamkeit deines Heiligen Geistes. So danken wir dir, dass wir auch diese Stunde heute Abend erleben durften, dass du dein Wort wieder lebendig hast werden lassen in unserer Mitte, dass du liebend und mahnend uns doch zur Demut führen willst, zum Dienemut, damit du geehrt und verherrlicht und deine Gemeinde gebaut werde. Und so bitten wir dich nun, Herr, schenke uns zu unserem manchmal schwachen Wollen doch dein starkes Vollbringen. Und wir danken dir für die Verheißung, dass du gesagt hast, der in euch angefangen hat, das gute Werk, er wird es auch vollenden, bis auf den Tag Jesu Christi, bis auf deinen Tag, bis auf dein Kommen. So wollen wir auch heute Abend im Glauben und im Vertrauen auf dein Wort es sagen. Herr Jesus, komme du bald. Amen.